Ja, herzlich willkommen zu Jugendtakt in Berlin 2025. Das ist jetzt auch schon das 11. Mal in Berlin. Und dieses Jahr ist das Motto Hack Your Education. Und das Thema wird uns auch noch 2026 begleiten. Wir beschäftigen uns insgesamt in 4 Veranstaltungen mit dem Thema und wollen sehen, wie ihr als Jugendliche Bildung seht oder wie ihr denkt, dass man Bildung noch verbessern könnte. Und dazu gab es auch eine Bildungskonferenz im Mai, wo so ein paar Themen erarbeitet wurden. Und da ist zum Beispiel das Thema selbstbestimmtes Lernen rausgekommen oder digitale Bildung. Und dazu werden wir jetzt auch gleich ein paar Projekte sehen. Und genau, ganz kurz ein bisschen zu mir. Ich bin Sarah, ich habe mal bei so einem Technik-YouTube-Kanal von Funk mitgemacht und ich studiere gerade im Master Informatik an der Technischen Uni in Berlin. Und da machen wir zwar auch manchmal ganz coole Projekte, aber manchmal würde ich mir auch wünschen, dass wir sowas Cooles wie hier bei Jugendhack machen. Es ist einfach super cool, mit ganz vielen coolen Leuten zusammen an einem Ort über mehrere Tage kreativ sich Ideen zu überlegen. Und alle Ergebnisse dann am Ende hier noch auf so einer Bühne vorstellen zu können. Und dann auch in so einem coolen Theater hier. Das ist nämlich das Theater an der Parkaue. Und hier sind wir jetzt mit Jugendhack schon zum 2. Mal. Das war nämlich vor ganzen 7 Jahren, waren wir hier schon mal in Berlin. Und 2018 war das. Genau, und seit Donnerstag haben wir uns hier breit gemacht, auf 4 Etagen verteilt, unter anderem im Makerspace, haben wir Makerspace, Gruppenarbeitsräume wurden aufgebaut und um alles nochmal ein bisschen in Zahlen greifbarer zu machen, es gab 6 3D-Drucker, 17 Lötkolben, 7 Vorbereitungsworkshops, 8 Vorträge, 250 Flaschen Mate, ganze 69 Kilogramm Obst und Gemüse, frag mich, wer das gemeldet hat, 54 Jugendliche, 66 MentorInnen, HelferInnen waren im Team und ganze 11 Projekte sind entstanden. Und genau, und jetzt will ich euch auch gar nicht mehr länger aufhalten, hier auf die Bühne zu kommen. Ich sehe euch schon an, dass ihr Lust habt vorzustellen. Und deswegen kommen wir gleich zur ersten Gruppe und zwar Fair Edu. Genau hier.
Genau, herzlich willkommen zu unserer Präsentation über unser Projekt. Wir sind die Gruppe von Fair Edu, Bela, David und Kilian, und haben mit der Hilfe von den Mentoren Pascal und Felix einen Prototyp der Webseite Fair Edu entwickelt.
Unsere grundsätzliche Idee war, dass wir eine Austauschplattform für Lehrer zum Austausch von Arbeitsmaterialien erstellen. Dort sollten wir ein innovatives System machen, und zwar, dass man für den Download seiner Materialien, die man selber hochgeladen hat, sogenannte Tokens kriegt. Und für diese Tokens kann man sich dann andere Materialien herunterladen. Dieses System sollte verhindern, dass niemand mehr was hochlädt und alle nur nehmen und dass die Website weiterbelebt wird und dass immer Materialien dort sind. Man sollte Accounts erstellen können, damit man die Posts, also die Beiträge, den Leuten zuordnen kann. Es sollte Likes und Dislikes geben und man sollte natürlich Dinge hochladen und andere downloaden können. Jetzt macht Kilian weiter mit der Demo unserer Website.
Wir haben hier die Seite zum Registrieren. Hier kann man einen Nutzernamen und ein Passwort eingeben und dann kann man sich halt registrieren. Hier sehen wir die normale Startseite, die wir im Moment haben, und unseren Benutzer, sowie eine Suche, wo man zum Beispiel nach dem Arbeitsblatt AB1 suchen kann. Dann hat man hier sein Arbeitsblatt. Zudem haben wir hier einmal unseren Account. Wir sehen, wir haben noch nichts gemacht, haben aber 42 Follower. hier kann man dann die Arbeitsblätter machen. An der Seite wird dann auch sofort gezeigt, wie es aussehen wird. Zum Beispiel Und dann wurde das jetzt geschrieben, sofort, und dann macht man sein Bild und dann nimmt man zum Beispiel das hier, dann hat man schon das Vorschaubild, und wenn man dann damit anderes downloaden kann, hat man dann hier auch seine PDFs, zum Beispiel die hier. Dann kann man die publishen und das wieder an der Startseite. Und jetzt können wir auch sehen, dass wir tatsächlich was gemacht haben und sie vielleicht uns dadurch auch gefunden haben. Und wir können es in den Müll schmeißen, wenn wir es doch nicht haben wollen. Mit dem Button kommt man wieder auf die Startseite. Zudem ist das unser Logo. Und man kann sich auch natürlich ausloggen.
So, jetzt erzähle ich euch noch was über, wie wir das technisch halt umgesetzt haben. Einmal haben wir im Frontend HTML benutzt und als Frontend-Framework Bootstrap für die Formatierung, damit das einfacher ist, damit wir uns nicht so sehr ums Design kümmern müssen. Dann haben wir im Backend mit Django und Python das Web-Framework gemacht. Also mit dem Web-Framework Django in Python die API gemacht. Und dann hatten wir noch eine SQL-Datenbank.
Genau, und daher wir das gesamte Projekt nur in 1,5 Tagen gemacht haben, ist es natürlich nicht wirklich perfekt. Es gibt noch einige Macken, wie Sie vielleicht auch gesehen haben. Bei der Startseite hat eine Sache auch die ganze Zeit das Bild gewechselt. Das sollte eigentlich nicht so sein. Also es sollte etwas langsamer wechseln. Und zum Beispiel das mit dem Token System und Folgen und Downloads-Button funktionieren auch noch nicht ganz. Allerdings kann sich das natürlich noch ändern und man muss bedenken, dass dies noch ein Prototyp ist. Und ja, genau, das war's.
Vielen Dank.
Ja, vielen Dank.
Ich wollte euch noch mal ganz kurz fragen, wie seid ihr denn drauf gekommen? Es ist ja so gedacht, dass dann LehrerInnen da Arbeitsblätter hochladen und dann aber auch nur was runterladen können, wenn sie selber schon was hochgeladen haben. Wie seid ihr da drauf gekommen?
Also grundsätzlich, wir machen das eigentlich nur für uns selber. Wir sind sehr egoistisch, denn wir wollen, dass uns die Lehrer bessere Arbeitsmaterialien geben und dass nicht manche Lehrer alles sich selbst erarbeiten müssen und manche andere das nur klauen. Deswegen haben wir auch dieses Token-System, damit halt man für seine Arbeit ein anderes Material bekommt und es sich halt ausgleicht. Ja.
Ja, sehr cool. Dann könnt ihr das euren Lehrpersonen ja mal vorstellen. Vielleicht nehmen die das an. Danke euch. Sehr coole Präsentation. Genau, und dann kommen wir jetzt auch schon zu Bitflip, und zwar war das ein Projekt direkt im, das ist ein Projekt, das im Rahmen von Marfoys entstanden ist. Das ist vom DLR ein Projekt, das DLR ist das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt, und die schicken nächstes Jahr in Schweden ein paar Raketen ins All, und die haben Jugendhakt angeboten, da was mitzuschicken und ja, zu gucken, was dann damit passiert. Und jetzt übergebe ich an euch.
Hallo, willkommen zu unserer Präsentation zu unserem Bitflip-Projekt. Wir haben versucht, ein Gerät zu bauen, was testet, ob es im Weltall mehr Bitflips durch kosmische Strahlung gibt. Und das haben wir im Rahmen der Marfoys-Rakete gemacht. Wir haben bei Jugendhackt die Gelegenheit gehabt, dieses Gerät ins Weltall zu schicken für 6 Minuten. Und dort haben wir 10x10x10 Zentimeter Platz für unser Gerät. Und jetzt erklärt euch Maya, was kosmische Strahlung ist.
Genau, diese kosmische Strahlung sorgt nämlich für unsere Bits, dass sie geflippt werden. Und diese besteht eigentlich aus Protonen und Heliumkernen, welche hochenergetisch sind. Heißt zum Beispiel, dass sie sich mit einer sehr hohen Geschwindigkeit auf uns zubewegen. Und außen im All, heißt außerhalb von unserer Atmosphäre und dem Magnetfeld der Erde, haben wir nicht mehr so viel Schutz vor denen. Und dadurch können sie unsere Bits nämlich Fehler drin verursachen, wie zum Beispiel Bitflips.
Also bevor wir mit Bitflips weitermachen, werde ich erklären, was überhaupt ein Bit ist. Ein Bit ist eine Informationseinheit, die aus Einsen und Nullen besteht. Also 1 ist an und 0 ist aus. Und so werden alle Bilder und Videos beschrieben in Einsen und Nullen. Und alle Einsen und Nullen werden auf einer SD-Karte gespeichert. Und wenn ein kosmischer Strahl auf einer dieser Einsen und Nullen trifft, dann wird es halt zurück. Und so wird die Datei zerstört.
Jetzt kommen wir zu Hardware. Wir haben einen Raspberry Pi Pico verwendet, den kann man hier sehen. Außerdem haben wir eine Micro-SD-Karte inklusive Adapter verwendet, die ist allerdings etwas schwierig zu sehen. Die ist für die Speicherung da. Daneben haben wir auch noch eine Realtime-Clock verwendet, die kann man hier sehen. Das ist halt, wie ich schon sagte, eigentlich eine Uhr. Auf dem Pico haben wir außerdem noch die Temperatur gemessen und eigentlich wollten wir auch noch einen Strahlensensor implementieren, allerdings gab es den hier leider nicht. Das alles umfasst einen Bereich von etwa einem Kubikdezimeter, das heißt, es ist wirklich nicht so viel Platz. Jetzt kommen wir einmal zur Live-Demo, also hoffentlich funktioniert sie. Gut, also die Live-Demo funktioniert, allerdings funktioniert der Beamer nicht so ganz komplett. Das ist aber auch nicht so schlimm.
Ach, wollt ihr was am Beamer?
Ich kann hier anzeigen.
Okay. Können wir da mal kurz gucken?
Ich komme nicht mehr rüber auf PowerPoint.
Wir bitten euch einfach mal einen Moment zu warten.
Ja klar, also eigentlich hier will ich auf PowerPoint wechseln.
Ja, in der Zeit könnt ihr ja unsere wunderbaren Props bewundern.
Habt ihr die gestern noch gebaut? Oder wann?
Ja.
Ach krass, nicht schlecht.
So
richtig
heute.
Viel gebastelt. Ihr hattet ja gestern auch erzählt, dass man irgendwie bei Metall, dass da die kosmische Strahlung durchkommt und bei Plastik nicht.
Ja, also die werden
hattet
mit Plastik halt abgeblockt.
Ja. Genau, also kosmische Strahlung besteht ja, wie gesagt, achso, nee, egal. Ist egal, Leute.
Vielen Dank für die Hilfe bei den technischen Problemen. Es sollte jetzt funktionieren. Es funktioniert nicht.
Kosmische Strahlung. Bitflips sind ja normalerweise etwas, was nicht gewollt ist und deswegen kann man sich vor der kosmischen Strahlung schützen. Zum Beispiel ist Plastik eine gute Alternative zu Metall, denn obwohl man denkt, dass zum Beispiel durch Blei und andere Stoffe, zum Beispiel die Heliumkerne, also die Alpha-Strahlung nicht durchkommt, welche stimmt, besteht die kosmische Strahlung auch aus anderen Teilchen, welche jedoch durchkommen und dann jedoch zerkleinert werden. Und im Endeffekt sind sie dann kleiner und immer noch ungefähr gleich schnell, nicht abgebremst, die Teilchen, immer noch zerstörerisch, sorgen immer noch für Bitflips und andere Probleme in der Hard- und Software von den Bits. Und ja, Plastik jedoch ist eine gute Alternative, zum Beispiel.
Also wenn ihr eure Daten ins All schicken wollt, dann immer mit Plastik umhüllen. Danke für die...
Das wusste und ich auch Metall, noch. Beides.
Beides. Danke, das wusste ich auch noch nicht. Ihr könnt ja mal kurz erklären, was ihr zeigen wolltet, wenn es jetzt gerade so nicht klar ist.
Also wir haben hier natürlich ein Backup erstellt, weil sowas passiert eigentlich immer. Und man kann auf der einen Seite einmal den Code sehen, den wir in Python programmiert haben, also genau genommen in MicroPython für den Pico. Und auf der anderen Seite kann man einmal sehen, wie die ATC-Zeit gelesen wird und dann die Temperatur. Und das wird dann als letztes auf die SD-Karte gespeichert.
Genau, sonst könnt ihr ja gerne noch einfach weitererzählen.
Ich habe auch was programmiert, nämlich eine Simulation für unser Programm, weil wir können schwierig jetzt im Weltall irgendwie testen, was wir gemacht haben auf der Erde. Deswegen habe ich ein Programm geschrieben, das die Bitflips von hier aus simulieren kann für ja, eben unseren Code. Um die Bitflips zu erkennen in den Daten, die wir irgendwo speichern werden, gibt es zwei Prozesse, die gleichzeitig laufen, die jeweils die Daten zusammenfassen und dann die Zusammenfassung mit einer vorherigen Zusammenfassung abgleichen. Wenn die Zusammenfassung das gleiche Ergebnis haben, dann ist alles gut, weil dann sind die Daten immer noch gleich. Wenn nicht, haben wir ein Problem, weil dann haben sich die Daten offensichtlich verändert. Deswegen gehen wir dann davon aus, dass es zu einem Bitflip gekommen ist, um uns sicherer zu sein, dass es ein Bitflip war und nicht irgendein anderer Fehler, haben wir eben die zwei Systeme, die sich dann halt miteinander vergleichen können, weil es könnte ja auch in einem der beiden Systeme zu einem Fehler kommen. Falls das passiert, sehen wir eben, dass nur in einem der beiden Systeme der Fehler angezeigt wird und das andere den Fehler nicht anzeigt.
Super. Wolltet ihr noch was sagen? Kurz, wir haben nicht mehr so lange Zeit, aber sonst fällt ihr noch abschließende Worte. Kurz.
Wir wollten uns noch einmal bei den Mentoren bedanken. Ihr habt uns sehr, sehr gut geholfen und ohne euch wäre das Projekt nicht zustande gekommen. Vielen Dank.
Genau, jetzt kommen wir zu Simple Study. Genau, Simple Study hat sich überlegt, Sprache auf Webseiten in einfache Sprache zu übersetzen, aber da erzählen sie euch gleich noch mehr dazu. Das müsste gleich. Ah, ist der Bildschirm schon an?
Hallo. Hallo. Wir haben das Projekt Simple Study. Also wir hatten die Idee und es auch entworfen. Die Idee war, dass wir für eine Browser-Extension, also eine Erweiterung, die man sozusagen in einen Browser hinzufügen kann, dass es Text in Sprache umwandelt, also in einfache Sprache. Das ist dann nützlich für Leute, die zum Beispiel Deutsch als Zweitsprache haben oder für Kinder, die jetzt nicht zum Beispiel sehr schwierige Fachwörter oder so verstehen. Sozusagen der Aufbau ist, also wir hatten die Idee, dass wir einen Laptop haben, also in dem Fall von Maxi, der jetzt an einen anderen Laptop oder Rechner den Text schickt und es dann wieder zurückkommt an den Laptop und es dann dort angezeigt wird. Dafür sind zum Beispiel, also die zwei Bedingungen sind, dass es im selben Netzwerk ist, damit die miteinander kommunizieren können und dass der Rechner einfach eine gute Grafikkarte hat.
Ja, die Umsetzung war, dass man halt, ja, das war schon. Also, ich und Laila haben das Frontend gemacht, das ist halt das, was auf dem Bildschirm des Benutzers oder der Benutzerin erscheint. Wir haben das größtenteils mit JavaScript und ein bisschen JSON gemacht. Also JavaScript ist eine Programmiersprache, JSON ist eine Art, Daten sozusagen darzustellen.
Ich habe das Backend gemacht. Das Backend ist für die Logik und die Berechnung zuständig. Ich habe zum Beispiel im Backend mit einer KI gearbeitet und die KI bekommt und verschickt die Wörter und Antworten. Unser Ablauf der Programmierung war, zuerst haben Maxi und Leila eine Browser-Extension gemacht. Die konnte natürlich zu diesem Stand noch nichts. Danach haben sie Pop-Ups hinzugefügt und ich habe währenddessen die KI eingerichtet. Danach konnten wir das Frontend und das Backend verbinden und die Pop-Ups funktional machen und schön gestalten.
So, da die Live-Demo leider kurzfristig abgestürzt ist, haben wir hier noch ein paar Screenshots und zwar einmal Zwischenergebnis von der KI. Wir haben die KI über Photosynthese befragt und sie hat eine seltsame Antwort gegeben. Wörter haben Bedeutung, Begriffe sind Wörter mit Bedeutung, Zusammenhang ist wie etwas miteinander verbunden und Sinn ist die Bedeutung eines Wortes. Deskription. Also sehr seltsam. Das hier ist auch noch ein Screenshot von den Pop-Ups. Also wir haben an den Pop-Ups gearbeitet und das war irgendwie falsch. Jedenfalls sind das sehr viele Pop-Ups. Es sollte eigentlich nur eins sein. Ja, vielen Dank fürs Zuhören.
Also ich finde es wirklich eine mega coole Idee und ich meine, man hat jetzt auch so, glaube ich, schon echt gut verstanden, was eure Absicht damit war. Habt ihr denn was über einfache Sprache gelernt oder wo habt ihr euch da so, habt ihr da jemanden gehabt, der euch die Expertise mitgegeben hat?
Also wir haben mit einer Fachexpertin geredet und sie hat uns eine PowerPoint-Präsentation vorgestellt und auch die Datei geschickt, damit wir das dann der KI als Prompt, also als Vorlage schicken können, damit die dann eine etwas so gute Antwort uns geben kann.
Ja, cool. Ich finde, auch wenn es jetzt, könnt ihr auch noch weiter dran arbeiten, wenn ihr Bock habt. Ich finde es auf jeden Fall eine coole Idee, das würde sich lohnen. Und ganz kurz, ihr habt ein Modell, habt ihr runtergeladen und das dann noch so ein bisschen, also ein Sprachmodell habt ihr runtergeladen und das dann noch ein bisschen selber verändert.
Ja, also wir haben ein KI-Modell auf Hugging Face heruntergeladen. Wiederum haben wir das auf dem zweiten Laptop dann eingerichtet und verändert, weil es deren Nutzen war noch nicht definiert und wir mussten nur ihren Nutzen definieren.
Ja, cool. Super. Super cooles Projekt und danke euch. Habt ihr sehr gut gemacht. Ja, und jetzt kommen wir zu Flappy Rocket.
Herzlich willkommen zu unserer Präsentation Flappy Rocket.
Also unsere Gliederung wird sein...
Jetzt sieht man was, okay.
Man sieht einen Vogel.
Oder ist das eure Präsi? Also ich habe sie gestern schon gesehen, es war auf jeden Fall sehr gut. Warte. Ja. Genau, wir versuchen das
gerade noch. Das ist eine gesponserte Struggle-Pause.
Genau. Von Jugendhack gesponsert. Ihr könnt ja sonst auch schon mal ein bisschen erzählen, was ihr gemacht habt. Ich habe schon gestern gesehen, ihr habt so euch von Flappy Bird inspirieren lassen bei dem Spiel, ne?
Jetzt aber nochmal richtig. Herzlich willkommen zu unserer Präsentation Flappy Rocket.
Also zuerst werden wir euch über die Idee, die wir hatten, erzählen, dann über das Spiel selbst, dann über die Hardware und dann über die Programmierung.
Die Idee. Die Ursprungsidee war, dass wir ein Flappy Bird Spiel auf einem Calliope Mini programmieren. Und der Weg zur Ursprungsidee, also wie wir drauf gekommen sind, war, dass wir ein neues Spiel auf einem Calliope Mini herstellen, weil die anderen Spiele auf Dauer langweilig wurden. Die Umsetzung war, dass wir ein vertikales Flappy Bird mit einer Rakete statt dem Vogel in Scratch gemacht haben.
Das Spiel heißt Flappy Rocket, inspiriert von Flappy Bird. Es ist eher ein Geschicklichkeitsspiel vor allem anderen. Das Ziel dabei ist es, möglichst lange zu überleben und viele Punkte zu sammeln. Und man steuert es durch unsere abenteuerliche Konstruktion mit Pusten. Und die Besonderheit ist, dass es vertikal ist.
Jetzt kommen wir zu der Hardware. Ich kann es Ihnen leider nicht so gut zeigen, weil diese Kamera nicht an ist, weil wir das euch zeigen müssen. Oder jetzt ist sie an. Man kann die Rakete, das ist übrigens Gabriel. Und hier hinten, halt mal, dieses Loch hier. Dort dieses kleine, warte,
Dieses kleine Metallding, das ist ein CO2-Sensor. Dort kann man halt, der Sensor nimmt wahr, wie viel und ob oder wo CO2 halt in nahegelegenem Raum ist. Und man muss halt da rein, und die Spielidee war, dass man die Rakete mit Pusten steuert. Also pustet man in dieses, also man pustet in diesen Sensor da rein. Wir haben noch einen extra Strohhalm dafür. Hier. Ja, ein Strohhalm. Und dadurch sollte sich dann die Rakete bewegen. Ich probiere es Ihnen mal anschaulich zu demonstrieren. Nein, ich puste nicht rein. Also da, wir, eigentlich war unser Plan, dass wir den Computer, also den Calliope mit dem Computer synchronisieren und dann halt das per Pusten steuern können. Das zu synchronisieren, das haben wir leider nicht mehr geschafft, aber ich kann es Ihnen so zeigen, euch. So. Ja, ich weiß. Also momentan zeigt der Pfeil nach rechts. Ich glaube, für euch ist es rechts, ich bin mir nicht sicher. Ich halte die Kamera an einem Spiegel.
Links für euch, es wird verwirrend.
Links ist hier vielleicht einmal da, flippt einmal da.
Ist genau, so ein bisschen weiter weg sieht man es, glaube ich, ein bisschen besser. Und jetzt so ein bisschen, weiter weg von der Kamera.
Das soll einen Pfeil darstellen.
Ja.
Wenn man den A-Knopf drückt, dann wird halt der aktuelle Wert angezeigt. Das sieht man leider nicht so gut, weil das halt nicht so, weil das alles gleichfarbig ist. Und wenn man auf den B-Knopf drückt, dann wird, oder erstmal was anderes, wenn man A- und B-Knopf gleichzeitig drückt, dann sieht man den aktuellen Mittelwert. Was der Mittelwert ist, erkläre ich gleich. Drück mal auf beide Knöpfe, A und B. Drück doch. Jetzt hat sich es nicht geändert. Ich bin mir gerade selber nicht sicher, ob es sich geändert hat. Nein. Und wenn man B drückt, dann wird, ich kann es leider nicht halten und zeigen gleichzeitig, wenn man den B-Knopf drückt, dann wird der aktuelle Wert, ich muss nachlesen, dann wird der aktuelle Wert halt
man pustet dann erst rein und dann wird der Wert angezeigt, wenn man auf den Knopf drückt.
Ja.
Ja, so. Okay. Wieso habt ihr überlegt, das mit einem Strohhalm zu machen und nicht
wegen der Hygiene?
Okay, ja, das macht Sinn. Habt ihr mitgedacht?
Ja, das war's.
Ja, cool. Danke euch. Ja, mega coole Rakete auch. Finde die richtig schön geworden.
Okay, leider haben wir jetzt eine Deadline, also muss ich ein bisschen schneller reden. Tut mir sehr leid.
Ach so, okay.
Zum Programmieren haben wir Scratch benutzt. Das ist so eine Art von Programmiersoftware, in der man die Kontrollierblöcke zusammensteckt. Das ist wie Lego, kann ich euch gleich noch zeigen. Die Logik ist, dass sich die Figur halt bewegt durch Pusten und die Hindernisse kommen von oben und wenn man gegen eins von den Hindernissen stößt, dann gibt's Game Over. Hier ist eine von den Schleifen, die ich benutzt habe, um das Level endlos zu machen. Also kurz gefasst, er klont sich selber, also das originale Hindernis klont sich, dann zeigt er sich und geht, also ich habe es so programmiert, dass er oben spawnt, aber irgendwo, aber nicht immer ganz in der Mitte. Und dann ist da noch so ganz viel Kram, dass wenn er unten berührt, er verschwindet. Und jetzt haben wir noch eine Live-Demo.
Wie lange dauert die ungefähr? Vielleicht können wir dir kurz
so 20 Sekunden.
Ja, ein paar Sekunden noch zeigen, genau.
Okay, hier ist meine
Demo. Ah, sehr cool. Das ist doch cool.
Man sieht die Rakete, man sieht unsere Dinger. Man sieht die Punkte. Das ist übrigens Gabriel. Es gibt noch einen Stern hier. Und wenn ich draufgehe, dann kriegt man diesen wunderschönen Game-Over-Screen.
Super.
Upsi, da habe ich was geleakt.
Ja, richtig cool, dass ihr auch so einen coolen Controller gebaut habt.
Das ist Gabriel, die Rakete. dabei war ich, Levin, Arnel, Angela, Lotti und Ilse. Und das war's. Ja, tschüss.
Vielen Dank euch. Richtig cooles Spiel. Hab ich auch richtig Bock zu spielen jetzt. Jetzt kommen wir zu einer kurzen Pause. Philipp, der erzählt euch jetzt noch ein bisschen was von der Community von Jugendhakt. Und ich übergebe an Philipp. Genau.
Dankeschön. Schön, dass ihr alle da seid. Du hast ja schon gesagt, vor 7 Jahren war das erstmal hier im Theater in der Parkaue. Das war auch mein allererstes Jugendhakt. Damals durfte ich noch nicht auf die Bühne. Insofern werte ich das jetzt schon mal als kleinen Fortschritt. Es sind aber einige Leute, auch auf dieser Folie, diese ganzen Namen, die noch länger dabei sind bei Jugendhakt als diese 7 Jahre. Und weil wir so vielen Leuten Dank sagen wollen, die jetzt hier das Wochenende dabei waren, machen wir das einfach. Es ist einfach so. Ich danke Aaron, Alex, Anna, Anne, Annika, Aaron, Benjamin, Blinri, Braid, Karl, Dave, Elia, Emil, Emily, Emma, Erdgar, Fariba, Felix, Florian, Frieda, Haley, Hanna, Hanno, Henning, Herb, Jack. Vielen Dank auch an Jascha, Jens, Jörg. Ich fange nochmal an. Vielen Dank an Jascha, Jens, Jörg, Jossi, Judith, Kati, Kieran, Konrad, Kunzi, Lena, Lisa, Lürb42, Lukas, Marc, Marco, Maria, Max und Maidis. Und ein riesen Dankeschön auch an Melissa, Mietja, Nick, Niklas. Danke für den Materialkoffer. Nils, Nina, Nuria, Pajovo, Pascal, Paul, Paule, Pauli, Philipp, Remi, Roland, Rosanna, Steff, Timo, Timo, Anlink, Yami, Jaja, Yuki und Sarah.
Danke dir.
Das ist eine tolle lokale Community hier jetzt an dem Wochenende. Ich wollte euch kurz sagen, Jugendhakt ist noch größer als das. Wir haben ein wirklich tolles Netzwerk, eine große Community von Leuten. Wir haben 20 Lab-Standorte ganz überall in Deutschland. Das heißt, wenn ihr mehr Jugendhakt wollt, guckt, wo das in eurer Nähe ist. Wir haben sehr viele Events. Dieses Jahr waren wir außer in Berlin auch noch in Bern, Frankfurt, Köln, Hamburg, München und Zürich. Und es wird auch immer weitergehen. Das heißt, es gibt sehr, sehr viel Jugendhakt. Und wer sich so ein bisschen hinter die Kulissen begeben will, den möchte ich auch richtig herzlich einladen, bei unserem Jugendbeirat mitzumachen. Fragt gern Nick, wenn ihr ihn hier findet, kommt oder auf Zulip in unseren Kanal JHA Jugendbeirat. Da könnt ihr mitbestimmen als Jugendliche, wohin das Programm geht. Und da würde ich mich sehr freuen, wenn sich da noch ein paar Leute finden, die da in Zukunft mitmachen wollen. Vielen Dank an die gesamte Jugendhack-Community.
Ja, danke dir, Philipp. Und auch richtig krass für mich zu sehen, wer da alles dabei ist und so mitwirkt. Und jetzt kommen wir zu Newsmap. Ich übergebe euch die Bühne.
Ja, guten Tag, willkommen zu Newsmap. Unsere Projektidee war quasi, wenn wir auf die Präsi switchen, switchen wir dann auf die Präsi. Da hinten ist es. Wir wollten quasi Nachrichten grafisch darstellen, und zwar nicht nur in einem Feed, sondern auch auf einer Karte. Hinten kann man schon mal einen Screenshot sehen, wie das ungefähr aussehen soll. Und wir sind eine sehr, sehr große Gruppe, die das gemacht hat. Insofern haben wir uns in 3 Teilgruppen organisiert. Einmal die Datenverarbeitungsgruppe, die quasi die APIs von den News-Providern die Daten eingelesen hat. Und dann einmal das Backend, das die Daten gespeichert hat, und das Frontend, was natürlich das OpenStreetMap mit den ganzen Pins kombiniert hat, um dies alles grafisch darstellbar zu machen. Auf jeden Fall gehen wir jetzt mal gleich zu dem Frontend, wir können uns das mal angucken, wir machen eine Live-Demo mit Konsti und Arseni.
Danke, okay. So, hier sieht man unser User-Interface, das ist die Karte. Wir sind jetzt in Berlin, man kann aber auch rausscrollen. Die Pins stellen praktisch einen Ort dar, wo etwas passiert ist. Wenn wir jetzt zum Beispiel mal nach Ägypten gehen und den Pin anklicken, dann sehen wir da die neueste Nachricht und entsprechend einen Titel, eine Summary, also eine kleine Zusammenfassung und einen Link. Und wenn wir auf diesen Link klicken, dann werden wir direkt weitergeleitet zu der Newsseite, wo man sich dann das Video angucken kann oder die Nachricht lesen kann. Links ist dann noch die Suchleiste und da werden jetzt ein paar Sachen angezeigt. Ja, und ich gebe jetzt weiter an Alexander, der euch das Backend vorstellt.
Ja, im Backend haben wir erstmal angefangen mit APIs. Die waren relativ wichtig. Wir haben viele Routes gebaut. Die wichtigsten Routes waren aber erstmal die Route von den Daten an uns ins Backend, wo wir die alle reinsortiert haben in eine Datenbank mit SQLite. Dann haben wir dazu noch eine Route gehabt, wo wir direkt aus dem SQLite an die Karte geschickt haben. Das habt ihr gerade eben gesehen, die ganzen Pins. Und dann hatten wir dazu noch die Suchfunktion. Dort wurde erstmal angefragt aus der Suchfunktion in ins Backend. Dort haben wir dann eine weitere API angefragt, wo wir die Breiten und Längen gerade bekommen haben von jeder Location, die ihr gesucht habt. Und diese Locations haben wir dann halt abgeglichen mit unserer Datenbank und dann haben wir die restlichen Ergebnisse an euch weitergeschickt, also an die Karte.
Ja, und bei der Datensammlung war unser Prinzip eigentlich recht einfach. Wir haben uns von zum Beispiel Spiegel, der Tagesschau, der Berliner Zeitung, also in der Regel verlässlichen Quellen, Informationen gesammelt mit Ort, Zeitangaben etc. Haben das dann in einen Python-Text umgeschrieben mit einem Link, den dann das Backup-Team gut reinprogrammieren konnte und haben so halt eben aus diesen ganzen Internetseiten schön kompetente Texte und Links gemacht.
So, das war unser Projekt aus diesem Jahr und vielen Dank fürs Zuhören.
Könnt ihr noch mal kurz dazu sagen, was genau eure Motivation dahinter war? So, wieso wolltet ihr so eine Map haben, wo man selbst auswählen kann, wo man die Nachrichten auswählen kann?
Also wir sind der Meinung, dass Nachrichten und Nachrichtenportale manchmal sehr unübersichtlich sein können für vielleicht ältere Nutzer oder Nutzer mit noch nicht so viel Erfahrung in dem Bereich. Und deshalb dachten wir uns, wir machen die Karte, um übersichtlich zu machen, wo etwas passiert ist. Und vielleicht auch, dass man auswählen kann, was man sich gerade geben möchte. Weil wenn man jetzt vielleicht nicht unbedingt hören möchte, was in der Ukraine Grauenhaftes passiert ist oder sonst wo auf der Welt, dann kann man sich auswählen, was man sehen möchte und erst dann wirklich die Nachrichtenseite ansteuern.
Ja, cool. Vielen Dank. Das würde ich auch manchmal gerne nutzen können. Vielleicht entwickelt ihr es ja noch weiter. Danke euch. Sehr cooles Projekt. So. Und jetzt kommen wir zu unserer, glaube ich, größten Gruppe, fast mit, oder? Ja, eine sehr große Gruppe, SpaceTree. Ich übergebe euch die Bühne.
Hi, wir sind die Gruppe SpaceTree, so heißt unser Projekt. Und wir sind Andri, Hanel, Leonid, Lilly, Mathilda, Paulina, Theodora und Jona. Jona ist jetzt gerade nicht hier auf der Bühne, sondern guckt uns wahrscheinlich gerade zu und sieht uns im Livestream, weil Jona schon nach Hause musste. Also trotzdem, Jona hat sehr viel mitgearbeitet und war eine sehr große Hilfe. Und jetzt erzählt uns Paulina ein bisschen was.
Unsere Vision ist ein Mini-Ökosystem mit Pflanzen, Wasser, einem Boden, in dem Bakterien sind. Außerdem eine biologische Probe mit Pilzen, um zu schauen, ob Gase austreten und um elektrische Aktivitäten mitzuverfolgen. Und nun sagt euch Mathilda, welche Sensoren wir dazu benutzt haben.
In unserem Projekt haben wir viele Sensoren benutzt. Einmal den Bodenfeuchtigkeitssensor, dann einmal den Gassensor und einmal den Luft- und Temperatursensor.
Ja, wir haben noch einen Prototyp erstellt, der ist genau zweimal größer als das normale Ding. Und so sieht ungefähr das Ding, was in das Weltall kommt. Das ist, das kann 106 mal 100 mal 115 Millimeter groß sein.
Und jetzt gehen wir auf die Biologie ein bisschen mehr ein. Und zwar, wir waren im Park und haben ein paar Pflanzen gesammelt. Hier ist es jetzt etwas hell, aber eigentlich auf der, ja jetzt passt, auf der rechten Seite, sehr beschlagen, aber sind eigentlich Gänseblümchen zu sehen, sowie auch deren Wurzeln, die in der Erde eingebaut sind, gebuddelt sind. So wie auch ein, so ganz kleine Kleeblättchen. Auf der anderen Seite haben wir einen richtig großen Pilz, den wir jetzt leider nicht mehr sehen. Und noch so zwei kleine und eine Nuss. Das ist alles von der Natur. Da Jona sich digitalisiert hat, Hat sich aber Jonas Expertise nicht digitalisiert? Darum fragen wir sie mal einfach. Jonas einfach.
Sehr cool, dass ihr da Jona noch mit eingebaut habt, dass sie auch noch ihren Moment hatte. Genau. Und jetzt wollt ihr noch was sagen? Ja.
Also auf jeden Fall, jetzt kommen wir zu den Herausforderungen. Und oh mein Gott, es gab so viele Herausforderungen. Also im Endeffekt, Punkt Nummer 1. Wird in der echten Mafois-Mission dürfen wir keine Tiere hochschicken, nur Pflanzen und Mikroorganismen. Problem. Es gab sehr viele Tiere in den Proben, die wir gesammelt haben. Und Würmer, Tausendfüßler, Spinnen, da war wirklich alles dabei. Und die durften wir dann erstmal per Hand alle rauspicken. Dann, zweite Herausforderung. 10 Kubikzentimeter, wie ihr hier seht, ist echt klein. Lebewesen brauchen aber richtig viel Platz. Was heißt, dass wir dann sehr wenig Platz für Hardware hätten. Natürlich könnten wir dann einfach so noch kleinere Hardware nehmen, aber die hatten wir halt nicht da und vielleicht haben wir das Zeitfenster für die Hardwarebestellung verschlafen. Heißt, unser Prototyp ist jetzt in doppelter Größe, wie schon vorhin angesprochen wurde. Dann der Raspberry Pi, der eingebaut ist. Wurde der schon? Ja, ich glaube, der wurde schon gezeigt. Der Raspberry Pi, der eingebaut ist, der mag mich nicht. Ich habe, warte, was steht hier? 6 Stunden lang habe ich gedacht, dass der kaputt ist. Nee, der mocht mich einfach nicht. Jetzt geht's dem fein. Und jetzt kommen wir zum nächsten Punkt, nämlich jetzt sollte so eine Live-Demo vom Kamerasystem sein. Diese Live-Demo wurde noch nie geprobt, also schauen wir mal. Was? Ich muss kurz schauen, warum der Befehl, was? Ah.
Ihr habt ja auch schon, ihr habt ja gemeint, dass ihr euch spezielle Pflanzen rausgesucht habt und sowas. Woher hattet ihr denn die Infos und wie habt ihr das denn genau entschieden, welche Pflanzen ihr da mitschicken wollt?
Also das Ganze, also wir haben uns halt dann so überlegt, welche Pflanzen wir mögen, würde ich sagen. Und wir haben auch kurz überlegt, dass man dann vielleicht später bei der Marfois-Version und, also es ist nie Version, bei der Aktion dann später natürlich Pflanzen nehmen würde, die irgendwie resistent sind und die sehr viel durchmachen. Allerdings wussten wir dann nicht, woher wir die so schnell kriegen und haben uns dann beschlossen, dass wir für unseren Prototypen einfach Pilze und alles, was man im Park um die Ecke finden kann, nehmen. Und dann sind wir halt losgegangen und haben da Pilze mit einem Löffel, also unserer erstmal improvisierten Schaufel, genommen und unser Bestes gegeben und die Pilze dann in unsere kleinen Mini-Terrarien reingemacht. Also
zum anderen waren uns auch bewusst, also Jona und mir, dass Pilze auch sehr anders und resilient sind, weshalb es auch sehr interessant ist zu sehen, wie es im Weltall ist.
Ja, also habt ihr euch da stabile Pflanzen auch ausgesucht und vor allem die Pilze dann. Und ihr seid auch Teil, also ihr habt auch ein Projekt für die Marfois-Rakete entwickelt, die dann eben in Schweden ins All geschickt wird. Wisst ihr denn, habt ihr dann eine Idee vielleicht, was mit den Pflanzen passiert?
Also wir hatten ja schon vorhin angesprochen, dass es zumindest bei Kunststoff und ja dann vielleicht möglicherweise auch bei biologischen Stoffen, also Pflanzen oder Pilzen, passieren könnte, dass bestimmte Gase austreten oder so, deshalb der Gassensor. Allerdings haben wir uns darüber jetzt, glaube ich, auch nicht wirklich viel Gedanken machen können, weil wir uns mehr darauf fokussiert haben, jetzt hier möglichst viel zu machen, was wir euch allen präsentieren können.
Ja, das sehen wir dann auch, was seht ihr am spätestens davon. Klappt das mit der Demo oder?
Nee.
Okay.
Also wenn das für euch in Ordnung ist. Keine Ahnung. Der Pi streamt etwas, aber das, was er streamt, ist scheinbar kein Video. Sondern irgendein Datenmüll.
Wenn es für euch okay ist, dann
ist jetzt halt so.
Ich glaube, wir haben auch so voll das gute, voll das gute Bild von.
Ja, auf jeden Fall. Es gibt Sensoren, es gibt eine Kamera, die funktioniert wahrscheinlich. Ist jetzt halt so.
Ich glaube, die alle Zuschauenden hier haben trotzdem voll den guten Eindruck von eurem Projekt bekommen. Und ich würde auch sehr gerne wissen, was mit den Pflanzen dann passiert. Bin ich schon gespannt. Ja, danke euch. Und dann kommen wir auch schon zu der... Dann kommen wir auch schon zur nächsten Gruppe, nämlich SchüliCloud. Die Bühne gehört euch.
Genau, also wir haben das Projekt SchüliCloud.
Also, die Grundidee ist, eine Cloud zu erstellen, die zur Organisation des Schulalltages dient, um Sachen zu tracken, wie zum Beispiel Selbstkontrolle. Zur Selbstkontrolle und Regulierung. Und da hatten wir dann diese als spezifische Tracker Schlaf, Koffein und Lernerfolge. Und noch vieles mehr, das kann man ja mit der Zeit auch erweitern, einzubauen. Dann wollten wir auch noch einen Kalender mit einbinden, mit einem Stundenplan, da es ja auch für Schüler ist, inklusive einer KI zur Lern- und Pausenplanung. Und last but not least ein Kontaktbuch mit auch Hilfsanlaufstellen, falls einem doch mal zu viel wird mit der Schule.
Das war jetzt erstmal ein sehr großer Plan, den wir am Anfang hatten, weil wir so viele Ideen haben, was Schüler helfen könnten im Schulalltag. Und wir wollten auch gleich losstarten und hatten auch direkt Ideen, mit welchen Materialien wir das umsetzen wollen. Problem ist, die Materialien wollten das nicht so mit uns umsetzen. Ganz am Anfang haben wir nämlich angefangen mit Nextcloud zu arbeiten, weil wir mit eine SchüliCloud machen wollten und dachten, das wäre super, damit zu arbeiten, dann hatten wir gleich ein Grundgerüst. Das hat aber nicht so funktioniert, weil wir Schwierigkeiten hatten, Erweiterungen dazu herzustellen. Und deswegen mussten wir nach wirklich Stunden an Arbeit, das zu versuchen umzusetzen, das nochmal abbrechen und wollten andere Möglichkeiten suchen. Zudem hat das nicht funktioniert, weil Nextcloud mit Docker zusammengearbeitet hat und bei sehr vielen Geräten von uns Docker einfach nicht funktioniert hat. Das da ist ein Foto von meinem Mac, der einfach gestorben ist bei dem Versuch, Docker zu installieren. Dann mussten wir natürlich auch andere Möglichkeiten finden, womit arbeiten wir denn jetzt? Dann haben wir überlegt, wollen wir GitHub nutzen? Das war dann aber ein bisschen schwierig zum Thema Datenschutz und haben letztendlich dann auf GitLab bzw. die Jugendhack-Variante davon umgestiegen und damit haben wir dann zusammengearbeitet. Und wir hatten noch die Idee, das alles auf einem Raspberry Pi zu hosten, aber das war dann letzten Endes unnötig. Deswegen. Ja, die Technik mochte uns dann nicht so, deswegen haben wir noch lange nicht so viel geschafft, wie wir eigentlich schaffen wollten.
Es ist nicht. Also die technischen Probleme ziehen sich ein bisschen durch, aber ich glaube, ich habe schon eine ganz gute Idee bekommen davon, was ihr, was da eure Intention war. Und ich glaube, wie seid ihr denn da drauf gekommen, also auf die, was ihr da einbauen wollt, waren das Probleme, die euch auch so im Schulalltag irgendwie beschäftigen?
Ich komme frisch aus dem Abi und sehr viele hier aus unserer Gruppe haben sich beschwert, dass es ja irgendwie ein bisschen schwierig ist mit der Selbstorganisation. Deswegen, ja, es kam ziemlich aus der Realität, wo wir dachten, wir brauchen da wirklich ein Tool, was uns dabei unterstützt.
Also erstmal zum Verlauf. Wie ist es denn alles abgelaufen? So nach dem Motto, wann haben wir was verworfen, auch ein bisschen. Also als erstes hatten wir halt eine Projektfindung und da ist es an Ideen halt nur so rausgesprudelt, weil viele Schwierigkeiten im Alltag mit Selbstorganisation und analogen Stundenplänen und Vertretungsplänen, die auf dem Handy sind, wir aber nicht aufrufen dürfen, weil wir ein Handyverbot in der Schule haben oder so. Dann haben wir versucht, diese Ideen erstmal einzuschränken und unser Kernkonzept zu bilden. Dann kam das Scheitern an Nextcloud und damit haben wir praktisch gestern den halben Tag offiziell verschwendet gehabt. Dann hatten wir versucht, das komplette Projekt nochmal neu zu reorganisieren und dann kam endlich der Neustart mit Durchstart. Und da hatten wir ein paar kleinere, aber immer noch relativ gut behebbare Schwierigkeiten mit Visual Studio Code, vor allem was so Installation und Verbindung auf manchen Geräten kam. Also ja, Download-Installation ist irgendwie so ein gängiges Problem bei uns gewesen. Dann kam die erste Fertigstellung von Unterprojekten, dass wir erstmal da Code hatten, der zumindest grob funktioniert hat. Dann hatten wir das Design ausarbeitet und zum Schluss ist ja jetzt die Präsentation.
Also ich finde es schön, dass ihr euren Heldinnenweg da nochmal so schön dargestellt habt. Das hilft, das alles nochmal zu verbildlichen. Und ich finde es cool zu sehen, dass ihr trotz der diversen technischen Probleme dran geblieben seid.
Also, ich bin zudem, also warte, kurz, sorry. Als erstes seht ihr hier einmal, wie unsere Webseite aussieht und aufgebaut ist.
Okay, also ich gehe jetzt mal ganz kurz auf die technischen Fähigkeiten unseres bisherigen Prototypen ein. Wie ihr seht, wir haben aktuell bloß 3 Funktionen, von denen ich euch jetzt 2 zeigen werde, weil der andere noch nicht ganz rund läuft. Aufgrund der Zeit und der auch verlorenen Zeit durch den Versuch mit Nextcloud war leider nicht mehr möglich. Genau, die Tracker-App sieht aktuell so aus und der Stundenplan ist aktuell das. Wir haben es jetzt erstmal leer gelassen, weil wir uns noch nicht überlegt haben, wie wir den Stundenplan genau displayen wollen, aber haben auch schon die Option gehabt, um hier Content zu displayen und eventuell sogar weitere Webseiten und Bilder mit weiteren Informationen zum jeweiligen Unterrichtsblock einzubinden. Und genau, dann würde ich euch erstmal noch mitnehmen in den Hintergrundcode, wie die Webseite technisch funktioniert. Und dann gibt euch Leto noch einen Einblick in das Styling der Webseite. Also, hier haben wir zum Beispiel die main-index.php, wie man sieht. Wir haben einfach bloß 3 Buttons, die 2 Über- und Unterschriften und das zieht sich so ein bisschen so durchs Projekt, dass die HTML-Code-Anteile relativ gering sind, weil wir halt den Hauptteil mit JavaScript machen mussten, aufgrund dessen, dass man halt in HTML nur erstmal die Bausteine einfügt und dann mit JavaScript die Logik hinterherbringt. Und dann würde ich an Leto übergeben und er führt euch noch ein bisschen durchs Design.
Machst du mir dann kurz die Webseite auf?
Danke. Genau, ich glaube, wir müssen ein bisschen schnell machen. Wir haben nur noch ein paar, nur noch eine Minute oder so, aber ich glaube, das können wir uns noch kurz, anhören.
Ja. Ja. Ich war so die Person, die eher fürs Frontend, also das Design, halt zuständig war. Ich habe dann einfach so gesehen Images oder ein Image eingefügt, welches man dann hier auf der Webseite hinten sieht. Man kann Buttons designen hinzufügen. Ich habe mich so ein bisschen ausprobiert und dann gesehen, was zu machen war. Das ist nicht viel, aber an sich ist es anstrengender, als es aussieht, weil es gibt immer kleine Probleme.
Trotz all der Schwierigkeiten, die wir leider hatten, hatten wir alle sehr viel Spaß und möchten uns noch einmal ganz herzlich bei unseren Mentoren Pauli und Marc bedanken.
Dankeschön. Danke euch. Also ich finde es richtig cool, und dass ihr trotzdem so weit jetzt gekommen seid, sieht auch super aus. Und ich würde mir, glaube ich, auch wünschen, das in meinem Studium vielleicht noch zu benutzen. Ja, danke euch. Sehr cool. So, und jetzt kommen wir wieder zu einem Game, nämlich Llama Cloud.
Was?
Llama Script, sorry. Vor lauter Cloud. Genau, ihr könnt gerne, wenn ihr soweit seid, könnt ihr anfangen.
Also ja, wir sind Vincent, Ryan, Benja, Aria und Oscar, und wir haben das Spiel Llama Script entwickelt, und jetzt wird Ryan euch erzählen, was das Spiel ist und wie es funktioniert.
In diesem Spiel ist man ein multidimensionales Llama, das eine Banane essen möchte. Multidimensional in Form von: der Spieler ist in einer realen Welt, auf einem echten Spielfeld, während alle Hindernisse auf dem Laptop zu sehen sind.
Ja.
Für Software waren ich, also Benja, Ryan und Aria zuständig.
Und für den Spielerdesign und das Spielbrett waren Vincent für das Spielbrett zuständig, und ich habe den Roboter-Design mit... Ich habe den Kopf 3D gedruckt mit Hilfe von Tinkercad und was aus Pappe gebastelt. Und das System ist ein M-Bot.
Das Spielfeld haben wir aus Pappe und verschiedenfarbigen Klebestreifen zusammengebastelt. Das Spiel, also die Soundeffekte, die Musik und die Grafiken und auch weiteres, haben wir mit M-Block programmiert. Zudem wollten wir auch noch LED-Streifen am Spielbrett einbauen, das haben wir aber zeitlich nicht geschafft.
Jetzt zeigt euch Ryan noch, wie das Spiel geht.
Also, wenn ich das Spiel jetzt hier starte, dann sieht man, dass hier ein paar Tiere herumlaufen. Diese Tiere sind hochexplosiv, man möchte sie nicht berühren. Man kann den Spieler nicht sehen, das liegt daran, dass man ihn nur auf dem echten Spielbrett sehen kann. Und wenn ich jetzt hier zum Beispiel die Knöpfe drücke, bewegt sich dieser Roboter entsprechend. Und ja, wenn man jetzt zum Beispiel in eine dieser Stacheln läuft, dann, das ist nicht gut für uns. Ja, dann stirbt man und man muss dann nicht zu vorne abschauen.
Ja, cool, vielen Dank euch. Ist ja so ein bisschen wie Schiffe versenken. Man weiß da unten dann quasi nicht, wo die Hindernisse sind, ne, wenn man nur da drauf guckt. Richtig cool. Und der Roboter, der ist ja auch schon richtig advanced. Der war ja gestern noch, der hatte ja noch nicht mal einen Körper und so. Da habt ihr ja richtig noch was geschafft. Sieht richtig cool aus. Wie seid ihr denn drauf gekommen, so ein mehrdimensionales, so ein Spiel zu machen, wo man so mehrdimensional denken muss?
Also es ist auf jeden Fall cool. Und wir konnten uns nicht wirklich einigen, ob wir einen Roboter machen sollen oder etwas mit einem Spiel, also haben wir beides gemacht.
Und es ist halt so, dass es sowas in der Form, glaube ich, noch nicht so oft gab und wir schon was Neues machen wollten.
Ja. Also von den... Vielleicht könnt ihr den Roboter auch noch mal so drehen. Ich weiß nicht, ob man das Gesicht jetzt gesehen hat. Hat man das gesehen auf der Kamera? Das Gesicht? Okay. Ja, dann passt. Und auch von hochexplosiven Tieren habe ich auch zum ersten Mal gehört. Das ist auch auf jeden Fall eine Innovation bei eurem Spiel. Ah ja, perfekt. Mit Glitzer sogar. Habt ihr das dann im 3D-Drucker mit dem Glitzer da noch reingefackt? Richtig cool, sieht richtig gut aus.
Okay.
Ja, danke euch. Vielen Dank. Und jetzt kommen wir zu einer zweiten kurzen Pause, in der euch Nils erzählt, was man machen kann, wenn ihr am Ende des Events vielleicht noch auf mehr Jugendhakt Lust habt. Genau.
Hier. Dankeschön. Hallo, danke. Genau. Es ist immer wunderschön, hier zur Abschlusspräsentation zu sehen, was passiert ist, aber es bedeutet immer gleichzeitig auch, dass das gleich das Ende dieses Hackathons bedeutet. Und bitte einmal die nächste Folie, bitte. Aber jetzt kommt ihr wieder bitte hoch, denn es geht weiter, es gibt immer das nächste Jugendhackt, in diesem Fall in Mannheim im Februar. Und die Anmeldung dafür ist auch schon online, soweit ich weiß. Das heißt, ihr könnt euch anmelden. Wie immer bei JugendTech ist die Teilnahme kostenlos. Die Anfahrtskosten werden übernommen, die Übernachtung. Es ist alles kostenlos möglich. Wir freuen uns natürlich immer über Spenden, aber es geht auch so. Parallel zum Beispiel hat aber eben auch gerade an diesem Wochenende in Görlitz ein Hackday stattgefunden. Also die Labs sind auch aktiv dahingehend, noch ein bisschen andere Events zu machen. Ihr wart jetzt dieses Wochenende hier, aber es passiert immer wieder was bei JugendTech, denn wir sind einfach ein großes Netzwerk. Wenn wir aber nach Berlin gucken, dann gibt es im November eine ganze Menge Angebote, denn wir haben ja auch in Berlin ein Lab. Einige von euch sehe ich auch regelmäßig im Lab. Und wenn ihr also sagt, oh, ich lebe hier in Berlin, ich möchte, dass es auch hier weitergeht, dann müsst ihr gar nicht so lange warten, denn am 7. November gibt es die Möglichkeit, einen Workshop zum Thema TikTok und dem TikTok-Algorithmus mitzumachen. Und da wird es so ein bisschen darum gehen, dass ihr mal guckt, wenn man sich so ein TikTok-Feed anguckt, was kann man da eigentlich für Rückschlüsse drauf treffen, welche Person da eigentlich gerade den Stream verfolgt oder diesen Feed hat. Also so ein bisschen Reverse Engineering vom TikTok-Algorithmus und darüber mal zu reden, was passiert eigentlich bei TikTok und wie funktioniert das. Und ihr werdet euch vielleicht erinnern an den Freitagabend, da haben wir hier, Hanno und ich, das Pub-Quiz gemacht und auch das werden wir in dieser Form wiederholen am Sonntag, den 16.11. im Jugendhaus Königstadt, da wo ursprünglich mal vor 13 Jahren JugendTech begonnen hat. Ja. Und der Schwerpunkt dieses Pub-Quizzes ist in diesem Jahr, oder am 16.11. zumindest noch in diesem Jahr, das Thema Zivilgesellschaft. Wer ist das eigentlich? Was versteckt sich hinter diesem Namen? Und da werden wir wieder 5 Runden haben mit interessanten Fragen und auch Gästen, die wir dazu interviewen. Und parallel dazu, ich habe gesagt, im November ist sehr viel los, haben wir auch eine Workshop-Reihe für Mädchen und Trans- und Inter-Non-Binary- und Agender-Jugendliche. Da gibt es eine ganze Menge Termine, wie ihr seht, zum Thema Queer-Feminismus, auch zur Frage, kann KI queer und feministisch sein? Und ganz ähnlich wie auch im Workshop hier am Freitag geht es auch um die Frage, wie man von queeren und feministischen Aktionen lernen und selber laut werden kann. Wenn euch das interessiert und ihr seid hier und in der Nähe, dann kommt doch vorbei. Das war es aber nicht mit meinem Werbeblog, es geht weiter, denn wir wissen schon ungefähr und wir wissen es vielleicht nächste Woche noch genauer, wann das nächste Event hier sein wird. Und ja, es wird nicht ein Jahr dauern, bis wir uns wieder hier sehen, sondern es wird schon irgendwo zwischen April und Juni stattfinden. Also haltet Ausschau auf unserer Seite oder in Sulip und guckt nach. Das wird nicht mehr lange dauern, hoffentlich. Und wir haben den genauen Termin. Und dann hoffe ich, dass wir uns alle hier wiedersehen. Es ist aber immer noch nicht alles, was ich zu sagen habe. Denn es ist natürlich auch so, dass jetzt einige Projekte hier entstanden sind, wo ihr sagt, vielleicht auch gerade die Mafos-Projekte, aber auch die Cloud, wo es vielleicht noch ein bisschen sehr viel Luft nach oben gibt, sehr viele Ideen, die man weiter verfolgen könnte. Und das wollen wir in diesem Jahr möglich machen. Und zwar mit unserem Projekt Long-Term Support. Wollen wir euch mal die Zeit geben, ganz in Ruhe, unter den bestmöglichen Bedingungen hoffentlich, euer Projekt weiterzuführen und richtig fertigzustellen. Und zwar nicht nur alleine, sondern mit dem ganzen Rahmen, den wir sonst auch bei JugendTech zu haben. Das heißt, ihr bekommt ein Projektstipendium über maximal ein Jahr, 6 Monate bis ein Jahr. Wir stellen euch 2 Mentorinnen zur Seite, einen Pool von Mentorinnen dahinter, die euch bei ganz spezifischen Themen unterstützen oder Fragen unterstützen. Ihr bekommt ein Material und Budget für alles, was ihr so an Servern oder so braucht. Das heißt, es gibt ein Budget für euch, es gibt eine Aufwandsentschädigung für die Zeit, die ihr auch damit verbringt. Und wir nehmen euch mit zum Chaos Communication Camp, das 2027 wieder stattfinden wird, weil da sich alle Gruppen dann eben auch zusammentreffen und wir gucken, dass sich die Gruppen, die in diesem Projektstipendium sind, auch mal austauschen und sich gegenseitig zeigen, was sie da machen. Also, Dafür ist die Bewerbungsfrist der 11. Januar. Guckt euch mal tief in die Augen in euren Projektgruppen und überlegt euch ganz in Ruhe oder im Nachhinein, ob ihr nicht Lust habt, an diesem Projekt weiter mitzumachen, an eurem Projekt weiterzuarbeiten und das vielleicht bei unserem Long-Term-Support einzureichen. Und ihr seht ja, es geht dann schon richtig los. Am Februar, 21. und 22. Februar werden wir uns hier in Berlin treffen. Da seid ihr natürlich auch wieder eingeladen. Alle Reisekosten im Rahmen dieses Jahres übernehmen wir zu den Veranstaltungen. Und dann werden wir gemeinsam mit den Mentoren einen Auftakt haben, wo es schon mal so ganz konzentriert in eure Projektarbeit geht. Wir sehen uns dann nochmal zu so einem langen Wochenende wieder im Sommer. Und wer will von euch, den nehmen wir auch mit, den nehmen wir auch mit zum Kongress. Und jetzt bin ich mir selber gerade gar nicht sicher, ob ich noch mehr zu sagen habe, aber ich glaube, das war der Werbeblock von mir. Und insofern bin ich gespannt, wie es weitergeht.
Ja, vielen Dank dir, Nils, dass du auch nochmal die ganzen super coolen Events vorgestellt hast. Und auch cool zu sehen, dass man jetzt einfach diese Projekte, die man sich über ein paar Tage erarbeitet hat, dass ihr die jetzt noch weiterführen könnt über eine längere Zeit. Finde ich richtig cool. Jetzt kommen wir auch schon zu unserem nächsten Projekt, nämlich Daily Guide. Die Bühne gehört euch.
Also, wir sind Daily Guide. Ich bin Pablo.
Ich bin Jonathan.
Ich bin Simon.
Und ich bin Mohammed.
Unsere erste Idee war, dass wir eine App entwickeln oder eine Webseite, bei der man Sachen lernt, die man nicht in der Schule lernt. Beispielsweise, wie man Schränke zusammenbaut, Toiletten repariert oder Steuererklärung macht. Eigentlich war unsere Idee, dass man dann selber was posten könnte. Und ja, also einfach praktische Sachen. Ja. Genau.
Wir hatten auch ziemlich viele Probleme, denn unser Plan war es zunächst einmal mit dem Website-Baukasten oder verschiedenen Website-Baukasten, Kästen, Website, also eine Website zu erstellen, wo man dann auch selber was posten kann und Feedback erteilen kann und sich auch verschiedene Sachen angucken kann. Nur haben wir leider keinen Baukasten gefunden, der unseren Anforderungen entsprochen hat. Deswegen haben wir das jetzt selber mit Code probiert. Aber wir haben auch leider sehr viel Zeit damit verschwendet, die Website-Baukästen auszuprobieren und dann auch wieder zu verwerfen.
Ja, also wie schon gesagt, wir hatten sehr viel Probleme mit den Baukästen. Deswegen sind wir halt auf den Code umgestiegen und am Ende, was wir halt gemacht haben mit VS Code, da haben wir einfach mit HTML und CSS den Website einfach so programmiert, dass sie das so ungefähr kann, was wir auch mit dem Baukasten machen wollten.
Ja, so sollte die Website ein bisschen aussehen, aber es werden auch halt noch mehr Kategorien kommen. Und als erstes Beispiel nehmen wir jetzt Kochen. Da tippt man einfach drauf und dann ist jetzt zum Beispiel jetzt Rezepte. Das wird noch mehr sein, also hätten wir eigentlich vor, aber wir hatten nicht so viel Zeit. Und dann geht man einfach rauf und dann sieht man Rezepte und Zutaten, die man dafür hat. Oder auch als zweites Beispiel hätten wir auch noch Sportarten. Sagen wir jetzt mal Kampfsport. Ja, das ist jetzt nicht viel, aber wir hatten auch nicht so viel Zeit. Dann würden wir einfach ein bisschen Praktisches oder sowas Ähnliches reinmachen. So wie Links oder Videos, die andere einfach reinposten. Oder halt Texte.
Ja, also da war halt auch die Überlegung, dass wir dann noch ganz viele Kategorien haben und dass man auch welche hinzufügen kann, dass man dann viel mehr hat und das sollte auch alles übersichtlich aussehen und nicht einfach alles so Text da einfach reinkopiert sein. Ja.
Ja, vielen Dank für die Aufmerksamkeit.
Ja, vielen Dank euch. Ich finde es richtig cool. Vor allem, das, wie man die Steuererklärung macht, das würde ich mir wahrscheinlich auch nochmal anschauen. Jetzt habe ich noch eine Frage an euch. Also eure Idee war ja so ein bisschen, dass ihr Sachen bei euch beibringen könnt, die ihr so in der Schule jetzt vielleicht nicht so in irgendwelchen Fächern lernt. Ne? Wie seid ihr? Ja, das war so die Idee, oder?
Ja, genau.
Ja, cool. Und wie seid ihr darauf gekommen? Also kamen die Ideen dann so von euch, was ihr denn da gerne lernt? Das war jetzt nochmal Kochen, Steuererklärung, Haushalt, Sport und was war das Letzte?
Computersachen, also Programm.
Okay. Und ich habe auch mitbekommen, dass ihr, also ich meine, ich finde es richtig cool, dass ihr auch euch jetzt so ein bisschen Programmiersprachen angeeignet habt und eben, oder halt CSS, HTML, so ein bisschen Webentwicklung in die Richtung und das auch ohne diesen Baukasten geschafft habt. Ich habe auch gehört, Simon, du hast dich da auch noch mal ein bisschen tiefer eingearbeitet.
Ja, genau.
Ja, cool. Da habt ihr das Gefühl, ihr habt viel gelernt dabei?
Ja, schon, also ist auch so.
Ja, cool. Das ist doch cool zu hören. Ja, danke euch. Jetzt kommen wir zu der Gruppe Lautstärke messen. Heute ist leider nur Charlotte da, was aber auch super toll ist, weil Anna konnte heute leider nicht da sein. Und deswegen stellt Charlotte heute allein das Projekt vor. Und ich bin schon sehr gespannt.
Genau, also ich bin Charlotte und meine Teamkollegin Anna ist heute leider nicht da, denn die konnte heute nicht kommen. Wir haben am Hack Day einen Workshop mitgemacht, wo man ein Lautstärkemesser löten und bauen konnte. Der hat natürlich verschiedene Teile. Der hat natürlich verschiedene Teile, wie das schöne Mikrofon hier, was man hier so sehen kann. Das mussten wir natürlich alles zusammenlöten. Dann haben wir noch diesen Minicomputer. Das ist ein ESP32 mit einer angelöteten LoRa-Antenne, die hier oben ist. Ich muss das Mikro gleichzeitig halten, das ist ein bisschen schwer. Und gleichzeitig haben wir noch diese Dose hier, wo das alles drin verpackt ist, damit man das auch outdoor benutzen kann, zum Beispiel jetzt für einen Schulhof und nicht nur, dass man es im Klassenzimmer auch die Lautstärke messen kann. Die Dose hat ein Entlüftungsventil, was man hier sehen kann, damit die Feuchtigkeit draußen bleibt, wenn es draußen auf dem Schulhof jetzt regnet oder so, damit die Feuchtigkeit draußen ist, aber nicht reinkommt und trotzdem von drinnen die Feuchtigkeit nach draußen kommt. Es hat natürlich noch viele andere kleine Teile wie Kabel, Platinen und noch eine Menge mehr. Und wir haben LoRa-Technologie dafür benutzt. Das bedeutet, wir haben uns damit auch eine Menge beschäftigt. Damit kommen wir erstmal, was ist LoRa?
Ich glaube, wir müssen einmal nochmal umschalten. Okay, super, perfekt.
LoRa bedeutet erstmal Long Range, also lange Reichweite. Dabei haben wir mehrere Bestandteile. Zum Beispiel jetzt den Sensor, der hier auf meinem Tisch liegt. Danach kommt ein Gateway, der, wissen wir nicht, ob es funktioniert, denn oben wurde der Strom leider ausgeschaltet. Ich weiß nicht, wer das war. Es geht wieder. Das ist schon mal gut. Der Sensor sendet erstmal mit LoRa Daten an unseren Gateway, der oben wieder geht. Und von diesem Gateway werden die Daten übers Internet gesendet, denn der Gateway ist im WLAN angeschlossen. Dieses Internet sendet diese Daten an das TTN, das ist ein Server in Holland, also der Server von LoRa waren. Und der Computer kann die Daten von diesem Server abfragen und bekommt diese dann natürlich auch. Das Gleiche kann man mit dem Beispiel erklären, dass der Sensor jetzt eine Freundin in dem Fall ist. Und diese sendet eine Nachricht an mich zum Beispiel jetzt. Diese Nachricht geht erstmal über ihren WLAN-Router. Und dieser WLAN-Router sendet diese Daten natürlich auch übers Internet an den Server von WhatsApp. Und von diesem Server kann das Handy die Daten wieder abfragen und ich kann sie auf meinem Handy dann sehen. Und das Sehen funktioniert bei unserem PC mit einer Webseite. Diese Webseite muss ich erst umschalten. Sie müssen ganz kurz warten, weil ich muss erst die Webseite öffnen. Okay, das ist unsere Webseite. Wir haben natürlich eine tolle Überschrift geschrieben: Lautstärke messen im Klassenzimmer. Danach kommt ein kleiner Infotext über Sensoren und Lautstärke allgemein. Danach kommt unsere tolle Lautstärkeampel und danach kommt noch ein Stoppknopf, damit man auch stoppen kann, wenn gerade nicht die Lautstärke gemessen werden soll. Im Klassenzimmer gibt es ja verschiedene Arbeitsphasen. Das mussten wir natürlich auch hier mit einrechnen, dass es eine Arbeitsphase, eine Stillarbeitsphase gibt, aber auch eine Diskutier- oder Partnerarbeitsphase. Dafür gibt es diese tollen zwei Knöpfe da unten unter dem Stoppknopf, sind ein bisschen klein. Und darunter sind drei weiterführende Links zu ähnlichen Webseiten, die vielleicht die Nutzer auch interessieren könnten. Darunter sieht man nochmal unseren Lautstärke-Sensor. Und das Ganze würde ich Ihnen einmal simulieren mit der Lautstärkeampel. Wenn Sie jetzt sehr, sehr laut wären, dann würde das Ganze so aussehen. Und wenn Sie jetzt sehr leise wären, würde die Ampel halt grün leuchten, weil Sie wären leise genug für diesen Klassenraum. Und da meine leider nicht hier anwesende Freundin Anna und ich uns sehr dafür interessiert haben für die LoRa-Technologie und die leider sehr komplex ist, weshalb wir uns damit weiter beschäftigen müssen, bevor wir das komplett verstehen können, werden wir uns auf jeden Fall weiter mit diesem interessanten Thema beschäftigen. Und da das jetzt wieder funktionieren soll, gucken wir uns noch einmal die Daten an, denn wir haben hier live aufgezeichnet. Das hier sind die letzten Werte. Wir haben hier einmal, sehen Sie meine Maus? Okay, wir haben einmal diesen Durchschnittswert, den AWG, ich habe keine Ahnung, wofür das steht, aber es ist der Durchschnittswert. Danach ist der Maximalwert, Sie waren bei Ihrem Applaus 97,23 Dezibel laut, geht noch lauter vielleicht. Und dann noch der Mindestwert sozusagen, wie leise Sie waren, das war 36,51 Dezibel. Ja, das war's.
Ja, sehr cool, auch dass wir gesehen haben, wie laut wir waren. Es spornt auf jeden Fall an, vielleicht beim nächsten Mal nochmal lauter zu sein. Richtig cool, dass du das so cool live demonstriert hast hier. Und ja, ich danke dir, ich fand es richtig spannend.
So. Okay, das funktioniert.
Genau, jetzt kommen wir zur Gruppe Partypacker.
Ah, okay, Partypacker, Flypacker, oh sorry.
Alles
sorry.
Gut, ich überlasse mir das. Ich
Ja, ich bin ein bisschen nervös, ich stehe hier alleine heute. Ich bin eigentlich hier mit der lieben Lou. Die Lou, die ist in der Zuschauerschaft gerade im Zug. Hoffentlich hat er keine Verspätung. Genau. Wir haben uns um das Projekt Partypacker gekümmert. Projekt, I guess. I don't know. Erstmal, okay, was haben wir gemacht? Wir haben etwas gebastelt. Warum haben wir gebastelt? Ich meine, wir sind bei einem technischen Projekt, technischen Event. So. Lou und ich, wir kennen uns jetzt seit 4 Jahren. Kennengelernt, Jugendhackt in München, vor 4 Jahren, wie gesagt, ich bin auch schon seit 6 Jahren dabei, keine Ahnung. So, wir haben zahlreiche Projekte gemacht, alle schon ausprobiert, Coding, Hardware, Löten, Nähen, wir haben letztes Event genäht, wir dachten uns, okay, dieses Mal wollen wir wieder nähen, wir wollen eine Modekollektion rausbringen. Nee, wir hatten keine Nähmaschine. Okay, dann haben wir entschieden, machen wir Wanddeko, warum nicht? Lou hat da so ein TikTok gesehen, ja, so ein 3D-Delfin aus Pappe. Okay, cool, wollen wir auch machen mit einem Alpaka-Kopf. Okay, dann, wir haben das Team zusammengestellt. Dann kam Zopf dazu. Zopfi, unsere Mentorin, auch ewig nicht gesehen. Ich bin so froh, dass du da bist erstmal. Genau, dann meinte Zopf, nee, think bigger, think better. Wir machen ein ganz riesiges Alpaka im Stil vom Reisealpaka, quasi ein Freund fürs Reisealpaka. Okay, dann haben wir gebastelt. Wir haben ein 3D-Alpaka gemacht, riesiges Ding. Einfach so, warum nicht, verfahren. Es hat bunte Beine, es hat Streifen, es hat einen flauschigen Schwanz. Es ist wunderschön. Ja, es ist ein bisschen random. Eigentlich wollten wir auch gar nicht vortragen, weil ich mir dachte, okay, wir haben es nur gebastelt, aber Loki, warum nicht? Jetzt dachte ich mir, okay, nutze ich die Bühne mal und danke. Weil einfach großes, großes Danke an Jugendhackt, wirklich. Ich meine, wie schon gesagt, ich bin dabei seit 6 Jahren, habe angefangen mit meinem großen Bruder, der mich damals gezwungen hat, mit 11 hier mitzufahren. Ziemlich illegal. Ich war 11, man darf erst ab 12. Genau, aber ich möchte nur sagen, wirklich auch an die Eltern, dass ihr wisst, dass ihr eure Kinder hier an einen echt, echt guten Ort geschickt habt. Leute, Jugendhackt ist echt, echt cool. Ich habe hier so meine kleine eigene Family, die quasi entstanden ist. Und es ist so, so schön, wirklich. Ich freue mich, jedes Event dabei zu sein, die ganzen Menschen wiederzusehen. Es ist einfach, einfach toll. Deswegen dachte ich mir, okay, ich nutze die Fläche. Wirklich riesen, riesengroßes Dankeschön an Jugendhackt, dass ihr es immer wieder ermöglicht. Ich meine, mein erstes Event war auch hier in Berlin. Es war so cool, Leute. Also nicht hier drin, aber es war so toll. Und einfach, einfach danke. Genau, das wär's.
Bessere Promotion gibt's gar nicht für Jugendhackt. Und ich glaube, es war jetzt auch das letzte Mal für Lou dieses Jahr. Ne? Also schade, dass sie heute nicht dabei sein kann, aber sie ist quasi represented in diesem coolen Alpaka hier. Ich finde es richtig cool geworden, dass ihr auch mal was anderes gemacht habt. Weil ihr habt ja schon richtig viele crazy Sachen gemacht. Ich habe gesehen, ihr habt sogar noch Lichter dran gebaut. Die habe ich gestern noch nicht gesehen. Ja. Ja, es macht auf jeden Fall was noch aus. Sehr cool. Danke dir. Vielen Dank. Ja, ich glaube es selbst kaum gerade, aber das war's leider schon. Genau, danke an alle Jugendlichen nochmal, die ganze 11 Projekte durchgesetzt haben. Und jetzt kommen auch noch ein paar Danksagungen, zum Beispiel an das Theater an der Parkaue hier für die tolle, tolle Location. Ja. Dann danke an Jacqueline, Julius, Marc und Thomas. Und genau, an die Kantine Grünstern für das leckere Essen. Ich durfte auch davon kosten. Und genau, insbesondere an Matthias da. Und danke an Technik und Support, an das X-Hain, an Mediale Pfade, ans Meredo und an Lee vom Jugendhackt Lab in Potsdam. Danke an Tactical Tech für ihre Ausstellung, an die Nachtwache Mia, an unsere Fotografin Marina. Und genau, dann danke an alle, die Workshops und Vorträge angeboten haben, insbesondere an Feli, Jan, Kasimir sowie Isa und Lou von den Radikalen Töchtern. Und danke an das tolle Awareness-Team, Anne, Elia, Hanna und Remi. Genau. Und ohne die ganzen finanziellen Förderungen könnten wir das alles hier gar nicht durchführen. Daher auch nochmal danke für die Unterstützung an Hackdays am Donnerstag, an die Dativ-Stiftung und an die Robert-Rothe-Stiftung und danke ans Bundesministerium für Bildung, Familie, Senioren, Frauen und Jugend für die Förderung unseres Projekts Hack Your Education. Genau. Ja, und jetzt, vielen, vielen Dank euch. Ich habe mich riesig gefreut, auch dabei sein zu können und die ganzen coolen Projekte zu sehen. Ich habe richtig viel gelernt. Und ich hoffe, ihr hattet ein ganz tolles Wochenende und ich wünsche euch allen, dass ihr gut nach Hause kommt.